Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen. Der Wochenspruch für den heutigen Sonntag lautet: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir haben schon gehört, die Musik ist heute leider vom Band. Wir haben hier heute einen Posaunenchor gehört. Wir haben heute keinen Organisten. Das tut uns wirklich leid, aber ich habe versucht, digital manche Lieder auszuwählen und dazu kann man dann auch mitsingen. Ich darf ganz herzlich willkommen heißen auch Michael Geis. Er wird heute uns durch die Liturgie wieder führen. Michael, vielen Dank für deinen Dienst. Ich begrüße auch ganz herzlich die Angehörigen von Gertrud Kranzer. Gertrud ist im Alter von 89 Jahren von uns gegangen. Am 20. April, gestern, haben wir uns von ihr auf dem Friedhof verabschiedet. Wir hören die Worte des Trostes aus Matthäus 5. Selig sind, die rein Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wir beten. Himmlischer Vater, du hast die Verstorbenen bei dir aufgenommen. Du machst einst alles neu. So vertrauen wir darauf, dass wir Gertrud Kranzer nicht zum letzten Mal gesehen haben. Wir bitten dich, hilf den Trauernden, richte Gertruds Familie und ihre Angehörigen auf und tröste sie durch den Glauben an unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus, damit sie mit Zuversicht auf das Kommende schauen. Amen. Wir singen als erstes Lied, Ich bete an die Macht der Liebe. Wir haben das auch bei der Trauerfeier gesungen, so wie dass wir die Strophen 1 und 3 singen. Und zwischen diesen Strophen werden noch andere Strophen gesungen. Die stehen so leider nicht drin, aber wir singen die Strophe 1 und 3.
Dein Herz nach mir durch. gedrücket ein, möcht deine Süße Jesus Liebe in Herz und Sinn gepräget sein, im Wort, im Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen.
Von meiner Seite auch einen schönen guten Morgen. Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten zusammen den Psalm 150, der ist im Gesangbuch unter der Nummer 758 zu finden. Beginnen werden wir ihn zusammen mit dem Kehrvers und auch zusammen beenden. Und da er sehr kurz ist, sprechen wir alle Verse. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Gäste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen, lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen, lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Kommt. Lasst uns anbeten.
Ihr seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Wir wollen Gott unsere Schuld bekennen. Jubeln, jauchzen, singen, beten. Wenn nur das Herz nicht so schwer wäre, die Hoffnung so klein, der Atem so kurz. Gott, in der Stille sagen wir dir, was uns niederdrückt. Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarm dich über uns.
So spricht Gott. Es soll geschehen. Ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Gott geht über dir auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Lob singet dem Herrn, erhebet seinen Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Lasset uns beten. Gott, hier sind wir, verschieden, vergnügt oder unsicher, aufgeregt oder gelassen. Sei du jetzt auch hier, in diesem Gottesdienst. Mache unsere Herzen weit. Dies bitten wir dich dem die Engel jubeln und singen, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Die Epistel des heutigen Sonntags steht in der Apostelgeschichte, und zwar in der Apostelgeschichte 17, Vers 22 bis 34. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: Ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Städte angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand: Für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Oder, wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. Aber andere sagten: Darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysos, der dem Areopag angehörte, eine Frau namens Damaris und noch einige andere. Wir singen nun aus dem angeschlagenen Lied 316.
Dieses Lied werden wir nun a cappella singen. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Das ist, denke ich, sehr gut bekannt. Und wir werden die ersten beiden Strophen singen. 316.
Lobe den Herrn.
Erden den mächtigen König der Erden. Lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Hürden. Komme zu Hof, Psalter und Harfe, wacht auf, lasse den Lobgesang hören. Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiere, der dich auf Adelers Fittiche sicher geführe, der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Hast du nicht dieses verspürt?
Ich lese aus Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt. Und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir verbunden, dann bleibe ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen, wie eine unfruchtbare Rebe und vertrocknet. Man sammelt die vertrockneten Reben ein und wirft sie ins Feuer, wo sie verbrennen. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bewahrt, dann gilt. Ihr dürft bitten, was immer ihr wollt, und eure Bitte wird erfüllt werden. Die Herrlichkeit meines Vaters wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja, 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 Halleluja.
Wir wollen unseren christlichen Glauben bekennen und stehen dazu, wenn möglich, auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wir singen jetzt das Lied Nummer 251.
Herz und Herz vereint. zu, er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir des Scheins. Er der Meister, wir Geschwister, er ist unser, wir sind sein. Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder, und erneuert euren Festigkeit und Stärke fehlt. So friert um die Wette, bis sie Jesus widerstellt. Halleluja, welche Höhen, welche Tiefen, reiche Gnade, dass wir dem ins Herz sehen, der uns so geliebt hat, dass der Vater aller Geister, der Wunder Abgrund ist, dass du unsichtbarer Meister und so fühlbar.
Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf deinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, große Städte haben etwas Imposantes. Egal in welche Großstadt wir fahren, können wir Großartiges erleben. Ob London, Paris, New York oder auch Berlin. Jede Stadt hat ihren eigenen Charakter. In der einen Stadt ist das Geld zu Hause, so sagt man, in der anderen Kultur und Wissen. Und in der anderen steht an jeder Straßenecke eine Kirche. In den letzten Tagen durfte ich dieses Großstadt-Flair in Berlin erleben, Gerade in der Innenstadt hat sich viel getan. Neben dem großen Dom und der Museumsinsel wurde das Berliner Stadtschloss wieder aufgebaut. Auch ein Spaziergang in Richtung Brandenburger Tor ist wirklich einer Großstadt würdig. Wie muss es erst für den Apostel Paulus gewesen sein, als er die Stadt Athen betrat? Neben der Stadt Rom galt sie als ein anderes Zentrum, so eine Art Kulturhauptstadt in der Antike. Hier waren die Musen zu Hause, also die Künste, die Dichtkunst. Es war eine Stadt der Kunst, der Literatur, aber auch des Glaubens. Die griechische Architektur breitete sich überall in der bekannten Welt aus. Wer schick und modern in der Antike bauen wollte, musste sich an der griechischen Architektur orientieren. Überreste dieser großen Architektur lassen sich noch erahnen. Das große Parthenon auf der Akropolis ist heute noch ein Schmuckstück der Kunst. Zwar mehr eine Ruine, aber erahnen kann man es noch. Auch die Hochliteratur war in Athen beheimatet. Große Redner, Philosophen und Denker gingen hier ein und aus. Platon, Sokrates oder auch der berühmte Politiker Perikles. Im ganzen Mittelmeerraum waren diese Namen bekannt. Das große Pendant, Rom, konnte hier nicht so glänzen. Neidisch schaute man auf die Kulturhauptstadt der Antike und religiös waren die Athener auch. Für ihre antiken Götter bauten sie die prächtigsten Tempel. So muss ungefähr die Stadt auf Paulus gewirkt haben. Wie so oft ging Paulus auf die jüdische Gemeinde zu. Hier suchte er Anknüpfungspunkte. Paulus war bestimmt von der Pracht dieser Stadt überwältigt, aber er war auch zornig. Als Jude glaubte er nur an einen Gott, so viele Götterbilder auf einmal machte ihn zornig. Viele Streitgespräche musste er deswegen führen. Am Ende wurde er auf den Areopag, dem Hohen Rat der Stadt, geschleppt, um Rechenschaft abzulegen. Das ist der zweitkleinere Hügel nach der Akropolis. Doch das Erstaunliche ist, bei dieser Rede, die wir in der Epistel gehört haben aus Apostelgeschichte 17, ist kein Zorn mehr in seinen Worten zu hören. Paulus möchte seine Zuhörer gewinnen, damit sie bis zum Ende zuhören. Da steht, Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte, ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Paulus lobt die Athener für ihre Frömmigkeit. Da fühlen sich die Zuhörer bestimmt geschmeichelt. Bei dieser Stelle ist mir bewusst geworden, dass der Ton die Musik macht. Möchte ich eine Offenheit in meinem Gegenüber erreichen, muss ich ihn oder sie achten und wertschätzen. Kommt man allerdings mit dem verbalen Vorschlaghammer, verspielt man diese Offenheit. Und das wäre wirklich schade. So zügelt Paulus seinen Zorn und geht einen Schritt auf die Athener zu. Im nächsten Schritt seiner Rede macht er Gott als Schöpfer groß. Da heißt es, er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Diesen Schöpfer kann jeder Mensch bei sich selber wahrnehmen, so das Argument des Paulus. Dabei spielt hier aus meiner Sicht der Atem eine große Rolle. In der Bibel steht, dass Gott uns Menschen einen göttlichen Atem einhauchte und uns damit seinen Stempel aufdrückte. Dieser Atem wird von Generation zu Generation weitergegeben und so trägt jeder Mensch etwas Göttliches in sich. Der göttliche Atem wird sozusagen weiter vererbt. Und das ist die Seele. Seele ist das Wort, das noch lebendiger wirkt als Atem. Dieser Atem ist lebenswichtig für uns. Rein physisch, also durch die Luft, die ich einatme, aber auch im übertragenen Sinne. Das Leben. Die Möglichkeit zu fühlen, zu denken und zu kommunizieren ist ein hochkomplexes wissenschaftliches Thema, welches unter keinen Umständen vereinfacht oder nur aus geistlicher Perspektive betrachtet werden sollte. Ich glaube aber, dass die Wissenschaft nur mit dem Material arbeiten kann, das sie von der Natur an die Hand bekommen hat. Und da komme ich an Gott nicht vorbei. Im jüdischen Glauben ist es verboten, den Gottesnamen auszusprechen. Der hebräische Name für Gott lautet, und hier stehen nur Buchstaben im Alten Testament, JHWH. Und genau diese Laute sind für die Juden tabu auszusprechen als Namen. Sie umschreiben Gott mit vielen anderen Begriffen, wie zum Beispiel Adonai, das bedeutet mein Herr. Ein jüdischer Naturwissenschaftler und Rabbi vertritt die Theorie, dass die Juden und eigentlich alle Menschen die Bedeutung von JHWH auch gar nicht aussprechen müssen. Vielmehr leben sie im ganz natürlichen Ein- und Ausatmen. Das bedeutet, wir Menschen atmen den Namen Gottes ständig ein und aus. Wir können ohne JHWH gar nicht leben. Er strömt in unserem Körper herein und wieder hinaus. Buchstäblich vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und das ist zugegebenermaßen ein Ansatz, der alle Menschen vereinnahmt. Auch die, die mit Gott erstmal gar nichts zu tun haben möchten. Auch Gott ist auch ihr Schöpfer. Und Gott liebt seine Geschöpfe. Bleiben wir beim Atem. Der sagt eine Menge über eine momentane Gefühlslage aus. Wenn ich ruhig und ausgeglichen bin, geht mein Atem gleichmäßig und flach. Bei Anstrengung, Erregung und Stress wird die Atmung schneller. Ich finde diese Gedanken, dass eine gute Verbindung sind, was Paulus mit seinen beiden Aussagen meint. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Und durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns, haben wir unser Dasein. Oder wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Durch den Atem, den er uns einhaucht und dadurch Leben schenkt. So nehme ich auch meinem Atem wieder anders wahr. Zum Schluss kommt Paulus auf Jesus Christus. Doch Paulus nennt hier ihn nicht beim Namen. Er nennt nicht den Namen seines Retters. Paulus benutzt folgende Worte. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. An diesem Punkt scheiden sich nämlich die Geister. Als die einen Athener davon hörten, machen sich die einen lustig, die anderen schlossen sich Paulus an, weil sie mehr davon hören wollten. Er stellt sich natürlich die Frage, wenn wir durch unseren Atem mit Gott verbunden sind und damit mit dem Leben überhaupt, warum brauchen wir eine Auferstehung der Toten? Leider ist es so, dass alles in dieser Welt der Vergänglichkeit preisgegeben ist. Alles wird vergehen. Selbst die Erde wird irgendwann ein Ende haben. Und Gott möchte doch, der seine Geschöpfe liebt, eine ewige Beziehung zu seinen Geschöpfen haben. Mit Jesus macht er uns ein Angebot, ewiges Leben mit ihm. Paulus war in einer Stadt, die voller Tempel waren. Die Götter dieser Tempel ließen sich allerdings nie blicken. Sie hatten mit den Menschen nichts gemein und in alten Epen wie die Ilias und die Odyssee meinten es diese Götter nicht gut mit den Menschen. Geschweige denn, dass einer als Mensch auf die Erde kommt. Und das ist nur Jesus. Als Gott wurde er ganz Mensch und was Jesus erfahren hat, bietet Gott uns auch an. Mit ihm dürfen wir das Alte ablegen und das Neue anlegen. Wir dürfen am Ende eine Auferstehung der Toten erleben, die Jesus uns vorbereitet hat. Im Wochenspruch kommt dies zum Ausdruck. Im 2. Korinther 5 steht er. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und kommen wir zu Jesus, dann haben wir schon dieses Neue an uns. Und dieses Neue ist nicht der Vergänglichkeit preisgegeben. Aber diesen Schritt zu gehen, an einen Menschen zu glauben, der den Tod besiegt hat, war für manche Athener sehr schwierig. Selbst für die gottesfürchtigen Menschen war es nicht leicht, dass sich so etwas nicht ereignet hat für sie. Und auch für die Athener, die sich von den Göttern verabschiedet hatten und den naturwissenschaftlichen Blick aufgesetzt hatten, war ebenso schwierig, daran zu glauben. Im Kleinen begann diese Bewegung in Athen. Heute sind die Tempel Ruinen. Als ich in Athen einmal war, fiel mir etwas Besonderes auf. Es gab keine großen Kirchen oder Kathedralen, wie zum Beispiel in Rom, St. Peter und so. Das gibt's in Athen so nicht. Die kleinen Kirchen schmiegen sich wundervoll in das Altstadtbild hinein. Sie ergeben ein Bild. Sie gehören zusammen, so wie Jesus in seiner Gemeinde ist und wir mit ihm dadurch verbunden sind. Und wie Paulus sind wir heute auch Boten in dieser Welt. Paulus hat zwar große Spuren hinterlassen, aber auch kleine Spuren sind sichtbar. Doch erst das Gesamtbild ist entscheidend. Liebe Gemeinde, heute haben wir darüber gesprochen, dass Paulus in Athen war. Wichtig war heute, möchte ich in meinem Nächsten Offenheit für die Botschaft erreichen, dann achte und wertschätze ich ihn zunächst. Der zweite Punkt war, unser eigener Atem zeigt uns, dass wir stets mit Gott verbunden sind. Und das dritte, Jesus schafft Neues für uns. Die Vergänglichkeit hat ein Ende. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen nun das Lied Sonne der Gerechtigkeit. Wir finden es unter der Nummer 262, die Strophen 1 bis 2, 4, 6 und 7.
Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit, brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann, erbarm dich, Herr. Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, dass sie deine Stimme hört, sich zu deinem Wort bekehrt, erbarm dich, Herr. Erbarm dich, Herr. Thank you.
Wir wollen jetzt zusammen unsere Fürbitten in einem Fürbittengebet sprechen und stehen dazu auf. Wir möchten bei dir bleiben, du Gott des Lebens. Wir suchen nach Halt, nach der Kraft deines Wortes, nach dem Leben, das wir nur empfangen, wenn wir eingepflanzt sind in deinem Sohn, Jesus Christus, der der Weinstock ist in deinem Weinberg. Gott des Lebens, du rufst uns täglich neu ins Leben als dein Bild und gibst uns die Aufgabe, deiner Fingerwerk zu bewahren. Wir bitten dich, hilf uns zu sein, wozu du uns berufen hast. Lass uns behutsam sein zu deiner Schöpfung, verantwortungsvoll bei unserer Händearbeit, zärtlich gegenüber den Menschen, die uns nahe sind, und liebevoll im Umgang mit uns selbst. Gott des Lebens, du gibst uns Leben in Fülle und mehr Güter, als wir brauchen. Wir bitten dich für die Menschen, denen es anders geht, denen das tägliche Brot fehlt, das Wasser zum Pflanzen, die saubere Luft zum Atmen. Wir bitten dich für die, denen verweigert wird, was doch zu jedem Leben gehört, die Möglichkeit zu lernen, der Raum zum Spielen und die Zeit zum Ruhen. Gott des Lebens, du lässt uns täglich wachsen und reifen, die wir von deiner Güte leben und von deiner Kraft gestärkt werden. Wir bitten dich, dass wir bei dir bleiben, dass wir uns nicht losreißen von dir, der Quelle unseres Lebens. Lass uns auch mit im Alltag Zeit finden für die Stille und das Gebet, für das Hören auf deine Stimme. Darauf vertrauen wir und beten gemeinsam, was Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Mit dem letzten Lied wollen wir um den Segen Gottes bitten. Wir schlagen auf die Nummer 170. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es so bekannt ist. Das können wir a cappella singen. Wir singen die Strophen 1 bis 3. Komm, Herr, segne uns.
Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen, wird gesegnet sein. Keiner kann allein Segen sich bewahren, weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihen, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihen. Frieden gab's so schon, Frieden muss noch werden, wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen, die mit Tränen säen, werden in ihm ruhen.
Folgendes ist noch bekannt zu geben. Am Dienstag ist um 16.30 Uhr Konfirmandenunterricht und am Sonntag um 10.30 Uhr Kindergottesdienst. Alle regelmäßigen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem Gemeindebrief. Herzliche Einladung zum Vorstellungsgottesdienst unserer diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden. Am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr, also 10:30, in der Auferstehungskirche Holzhausen. Nach dem Gottesdienst sind alle zum Suppenessen eingeladen, ganz herzlich eingeladen, ins Gemeindehaus. Die Suppen werden, wie wir es aus den vergangenen Jahren kennen, von den Eltern der Konfirmanden und Konfirmandinnen hergestellt. Der Erlös ist für die Arbeit der Gemeindepädagogen vom Dautverteil und geht deshalb ans Team Z, also Team Zukunft. Die Kollekte bei der Goldenen Konfirmation am letzten Sonntag betrug 326 Euro. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Der Herr segne Geber und Gaben. Heute möchten wir auch wieder zu einem kleinen Kirchenkaffee hinten in der Kirche einladen.
Bevor wir gleich zum Kirchenkaffee gehen können und uns in den Segen Gottes stellen, habe ich noch eine kurze Info. Wir haben nämlich jetzt Ende Mai, Anfang Juni eine ganz besondere Veranstaltung hier im Dekanat in Biedenkopf, nämlich den Jugendkirchentag. Das wechselt ja immer sozusagen von Ort zu Ort. Und in diesem Jahr, 24, wird er vom 30. Mai bis zum 2.6. in Biedenkopf stattfinden. Es ist nicht nur für die Konfirmanden bestimmt besondere drei Tage, sondern es ist bestimmt auch für die, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Ich werde auch an einem Abend mal helfen und bin schon gespannt, was uns erwarten wird. Wenn jemand sagt, ich möchte gern dahin gehen, man kann als Einzelperson auch mal so spontan hingehen, das ist kein Problem. Wenn man als Gruppe oder so gehen will, dann sollte man sich anmelden. Weitere Infos findet man unter der Homepage einfach jugendkirchentag.de. Geht hin im Frieden des Herrn.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Ein herzliches Ein- und zum Kirchenkaffee, falls wir uns nicht sehen, einen gesegneten Sonntag.